Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Baustelle schon?
Ja.
Und um was es in Heaven's Gate geht, thematisch, das erzählt Ihnen Tommy Schmidt jetzt erstmal selbst.
Ja, im Kern steht ein Businessplan. Ich habe einen Businessplan entwickelt. Da geht es darum, sich auf sehr angenehme Weise umbringen zu lassen. Also wir reden von Sterbehilfe, aber in unserem Zusammenhang, wir reden von Ableben, weil es ist was und wir wollen eine Umwertung vornehmen vom Traurigen hin zum Gestalteten, Angenehmen. Wir leben ja überhaupt im Zeitalter des Selbst. Also ihr könnt heute entscheiden, werden wollt von Beruf, mit wem ihr zusammenleben wollt, woran ihr glauben wollt, selbst bestimmen. Aber das Lebensende, das überlassen noch den Ärzten oder der Kirche, den Genen, krankes Schicksal, all solche Sachen. Und wir ermuntern hier, in die Hand zu nehmen. Also ein Element von dem ganzen...
Ja. Wir müssen jetzt natürlich auch deutlich sagen, dass wir jetzt nicht von dem Hier reden und von der Realität. Also der Hintergrund ist real. Der Roman ist natürlich eine Satire oder ein satirischer Roman mit tragischen Zügen sozusagen. Also wir müssen hier die Sachen nicht verwechseln. Also wir sind hier kein Verein für Sterbehilfe, sondern es geht hier um Literatur und Kunst.
Ja, und als ordentlicher Künstler finde ich natürlich jetzt, trete ich weniger für das eine noch für das andere ein, sondern mache Dinge erlebbar, lade ein, sich mit Fragen der Zeit auseinanderzusetzen. Das ist ja eine. Im Roman geht es um einen Mann, der so einen Businessplan hat, der so ein Haus will, in dem, wie so eine Art Wellnesshotel, in dem man diese Dienstleistungen nehmen kann. Dummerweise wird das Haus nie fertig. Das ist so wie Berliner Flughafen. Ständig ist irgendwas und die Frühbucher, die können nicht ableben, weil immer irgendwelche Tranten oder Wassereinbrüche das erschweren.
Oh, es gibt noch andere wunderbare Sachen, was alles mit Bau sozusagen zusammenhängt. Wir haben natürlich die Mafia noch, glaube ich, zu Besuch.
Ja, Hamster.
Hamster. Die Historie, also das sind alles...
Also was passieren kann, passiert, damit das nicht fertig wird, was unseren Listen dazu bringt, auch nochmal wieder nachzudenken, ob es sich nicht vielleicht doch lohnt, das Ableben noch ein bisschen hinaus zu zögern, ja. Ist mit vielen Verwerfungen behaftet.
Und ja, wie gesagt... der Roman spielt ein bisschen in der Zukunft, also weil wir ja natürlich im Moment noch gar keine gesetzlichen Voraussetzungen oder sowas haben. Wir haben so eine allmähliche aufkommende Debatte, die vielleicht noch stärker wird in letzter Zeit, eben über das Thema, wie wollen wir sterben. Die im Roman geschilderten Ereignisse sind natürlich heute überhaupt noch nicht möglich, sozusagen. Die kann es noch nicht geben. Aber was 2020, 2022, was das ist. Und es ist ja eine Aufgabe von Literatur sozusagen, auch ein bisschen vorauszudenken und Realitäten und Trends hochzurechnen. Kunst muss das, wie heißt das so schön, bei Kunst muss das dürfen. Also das ist ja eine Aufgabe sozusagen auch in Kanada.
Wir haben so zwei Pole. Das eine ist, wäre es nicht schön, wenn man selber bestimmen könnte. Die Gesetze sind noch dagegen. Ich glaube, diese Gesetze werden fallen, so wie schrittweise in Schweiz, Belgien und Holland. Also schön selbst in die Hand nehmen kann. Es hat aber auch eine horrende Dimension. Wenn ich mir vorstelle, zur Zeit würde mein Sohn mir vielleicht noch sagen, du Papa, jetzt geh doch mal irgendwie Altersheim oder so. Das ist ja ein übliches Verfahren.
Wenn man Glück hat.
Aber in wenigen Jahren würde er dann sagen, gehst jetzt mal ins Heaven's Gate, das ist irgendwie eine ganz angenehme Sache. So würde ich mir denken, auweia, ne? Bin ich jetzt überflüssig, muss ich das jetzt machen, den Jungen vor diesen Kosten und den emotionalen Kosten schützen, indem ich da hingehe, oh Gott. Ja? Und vielleicht noch kurze Anmerkung, das hat man oft in der Geschichte beobachtet, wenn was möglich ist, dann steht auch der gesellschaftliche Druck, es zu tun. Also bei aller Diagnostik, und er sagt, dein Kind wird sehr wahrscheinlich sehr, sehr krank werden. Und dann sagt eine Mutter, na und, das ist mein Kind, das ziehe ich groß. Dann wirken horrende, also große Kräfte auf diese Mutter ein. Man das doch darf in diesem Moment das Kind abtreiben. Und im übertragenen Sinne würde das hier, glaubt der Künstler, so wirken, dass die Gesellschaft, dass die Familie sagt, hör mal, das ist doch total, es macht Spaß, es kostet dich nichts, weil es zahlen dann die Pflegeversicherung. Jetzt stell dich nicht so an.
Naja, und dazu kommt eben noch, dass sozusagen in der optimierten und durchkalkulierten und durchökonomisierten Welt, in der wir heute leben, natürlich auch wirklich ein attraktives Geschäftsmodell ist. Darum geht es in dem Buch auch, darum geht es noch in den Aktionen, aber natürlich geht es im Buch darum, nicht nur für den Sterbeunternehmer, sondern natürlich auch für den Sterbenden sozusagen. Das kann ja doch durchaus attraktiv sein. Und wenn Krankensozialversicherungen und ähnliche Verbände anfangen hochzurechnen, können einem schon die Schweißperlen auf die Stirn treten, was dann passieren könnte.
Noch ein ganz tolles Angebot, bevor ich dann was lese. Eure gesunden Organe könnt ihr in Zahlung geben. Und das ist eine Win-Win-Win-Situation. Was davon, wann spart ihr Geld? Aber auch das Unternehmen ganz neben, aber auch Empfänger, ja, heute muss man warten, bis jemand mit dem Rad an einen Baum fährt und da muss da ein Hubschrauber hin und so, bei uns, ich sage jetzt schon uns, mein Gott, ich bin Schriftsteller, ja, so, aber so horrend ist das schon. Also ist so, das steht ja ein Termin fest, aber in 3 Monaten machen wir Schluss, dann kann man schon da einen Empfänger ermitteln. Das Entnahmen ist schon im Nebenzimmer.
Kommt natürlich darauf an, was im Angebot ist. Also meine Lebensmittel kriege ich hier nichts dafür. Also das ist klar.
Ja, okay. Das wird natürlich taxiert, ne? Ist klar. Ja, ne?
Also kommt schon auf den Zustand der Ware an. Ne?
Richtig.
Ja, okay. Ja. Okay, ich glaube, genug der ein bisschen der Theorie. Ich glaube, wir lassen einfach ein bisschen vorlesen. Erzählt wird der Roman eben aus der Perspektive des Sterbenden, aber man weiß nicht, wie lange er noch lebt. Eventunternehmers Lasse Wiel, der ein ganz großer Crack war für Musik und alle möglichen anderen Events und jetzt sozusagen die Nachricht erhalten hat, dass er sterben wird. Man weiß nicht, wie es dauert, aber er ist unheilbar, es ist irreversibel, obwohl er möchte aber nicht einfach so vor sich hinsterben, sondern erzählt jetzt Geschichte seiner schleichenden Verfalls einerseits und gleichzeitig der schleichenden Blüte von Heaven's Gate. Tommy, bitte.
Okay. Also wie gesagt, der Mann ist unheilbar krank, aber er nimmt auch ärztliche Angebote an, wenn es darum geht, Beschwerden zu lindern. Hier ist die Empfehlung, einen Herzschrittmacher, einen Hirnschrittmacher auszuprobieren. Das gibt es auch. Er hört sich da einer Prozedur. Da lese ich jetzt mal eine entsprechende Passage. Schlecht geschlafen, früh geworden, es geht los. Grüne Menschen mit Masken und Hexhänden fixieren meinen Kopf in einem ringförmigen Stahlrahmen. Das sei wichtig, um größtmögliche Präzision bei der Person sicherzustellen, und damit bin ich auch sehr einverstanden. Meine Kopfhaut wird betäubt und ich muss zum Glück nicht sehen, wie sie sie zur Seite falten. Hirnchirurgen, Dinge, die selbst die mutigsten und abgekochtesten Eventnehmer niemals tun würden, wollten oder könnten. Dafür gebührt ihnen Respekt, den Hirnchirurgen meine. Das Geräusch und das Gefühl, das ein Zahnarzt verursacht, sind mir geläufig. Doch kein Vergleich. Ein Geräusch, das entsteht, wenn einem ein Loch in die Schädeldecke wird. Man nennt den Kopf ja auch Haupt, und ohne Haupt der ganze Rest keinen Sinn. Ich habe mal, ach du Scheiße, ist das, Hilfe, Herr Doktor, ich falle. Kein Problem, Herr Wiesenthal, hören Sie mich? Ich höre Sie. Sie befinden sich auf einer tonnenschweren Operationsliege im Erdgeschoss eines Krankenhauses in Bochum, errichtet auf einer massiven Steinformation. In dieser Gegend hat es Untertagebau gegeben, um uns herum schon, hier nicht. Sie können definitiv nicht fallen, Herr Wiesenthal. Wir haben das ja gestern schon besprochen. Bitte, ich habe eine von zwei Elektroden jetzt tief in Ihr Gehirn geschoben und dabei Nerven berührt, die Ihnen vortäuschen, die würden fallen, was aber nicht der Fall ist. Weiß ich jetzt, dass das noch nicht die optimale Position der Elektroden ist. Das sicherzustellen ist aber der ganze Sinn dieses selben Verfahrens hier. Haben Sie mich verstanden, Herr Wiesenthal? Während ich jetzt weitermache, erzählen Sie doch bitte mal über sich, Wiesenthal. Mein Name ist Benno Wiesenthal. Das ist falsch, was Sie. Ich habe zwei linke Hände. Mit meinem Sohn Lasse, ein aufrechtes Kerlchen übrigens, baue ich gerade ein Traumhaus, in dem man für teuer Geld zum zweiten Mal geboren werden kann. Wir haben Dankenthal, unsere Elektrode ist wohl noch nicht ganz am Ziel. Reden Sie weiter, wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt. Was Leute hier? Sind das Studenten? Das war nicht vereinbart. Bitte in grün sehen Sie, Herr Wiesenthal? Moment. 12. Sie sehen doppelt, Herr Wiesenthal. Das ist völlig normal. Bei der Platzierung von innen für die tiefe Hirnstimulation gilt, wenn man denkt, man drückt, dann ist das völlig normal. Sind die Studenten? Ja. Wie heißen Sie mit Vornamen? Lars. Unter welchem sind Sie bekannt? Lasse Wiesenthal. Gut. Ich komme jetzt in eine Region, in der wir eigentlich positive Effekte erzielen müssten. Was spürt in Ihrem rechten Fuß? Nichts. Heben Sie mal Ihren linken Fuß. Heben Sie? Hebe ich? Ich meine, ob Sie Ihren Fuß angewiesen haben, sich zu heben. Ja, hab ich, aber ich sehe nicht, ob er es auch macht. Macht er es? Nee, er macht es nicht. Es folgen einige Ergebnislose. Ab und zu höre ich den Chirurgen ein paar fassungslosen Murmeln aller gibt's doch nicht. Oder noch nie. Es dauert beachtlich lange, bis er aufgibt. Er muss Anästhesisten schon fast dazu gedrängt werden, bevor die Betäubung nachlässt. Sie meinen, machen meinen Kopf gerade noch rechtzeitig dazu, weil Patienten mit offenem Kopf und Betäubung wirklich sehr ungemütlich werden können. In einer Nachbesprechung erfahre ich, dass ich zu der Minderheit von Patienten gehöre, der ein Hirnschrittmacher wohl keine Linderung hat, weil man eigentlich gar nicht so genau weiß, warum und wie die Tiefstimulation eigentlich funktioniert. Weiß man auch nicht, Dito, wie und warum sie auch mal nicht funktioniert.
Gibt's die Hirnstimulation?
Ja, das gibt's.
Ja, Dankeschön.
Ja. Also nehmt euch in Acht, ja? Der Kopf aufgemacht und da wird eine Elektrode reingeschoben und dann...
Und man weiß es nicht.
Man hat ihm vorher gesagt, aber man weiß, dann ist, wenn es ist. Und ich glaube, nicht so toll irgendwie. Bisschen für die Katz.
Ja, nur kann man sich auch überlegen, ne? Also welche Hightech-medizinische Dinge man über sich ergehen lassen muss, noch in vielleicht doch noch ein halbes Jährchen.
Das ja, ist
natürlich auch so eine
an der Schwelle. Funktion. Er ist ja ein mutiger Typ. Ich meine, was der alles schon gerockt hat und so. Naja.
Okay, hören wir noch ein bisschen?
Ja, gerne, ja. Also, wie gesagt, am Heaven's Gate, an dieser Baustelle, dauernd irgendwas. Und das Heaven's Gate ist jetzt neben einem Friedhof gebaut. Das ist natürlich eine bisschen brenzlige Lage. Und auch da, ich lese jetzt aus einem lokalen Online-Portals, da war ein Berater, ein Berater von einem vor Ort. Heaven's Gate am Abgrund. Zufall? Stadt neben der Baustelle des Heaven's Gate tut sich auf dem weißen Seehof ein Krater auf und verschluckt eure Gräber. Eine Reportage von Serkan. Als Friedhofswärter Gustav Claude gestern früh seinem Friedhof, dem landeseigenen Friedhof Weißensee, ersten Rundgang machte, glaubte er erstmal nicht, was er sah, denn hatte er in 40 Dienstjahren nicht gesehen. Einen Krater. Ein trichterförmig, wo gestern noch, wo eigentlich immer schon Gräber waren. Es sah danach aus und konnte eigentlich auch gar nicht annehmen, die Erde hatte die Gräber verschluckt. Graben sozusagen. 23 Gräber spurlos. Ein Grab steht noch am Rand des Kraters. Aber wenn man genau hinschaut, kann man zusehen, wie sich der Grabstein zunehmend neigt. Man kann auch nichts anderes machen als zusehen, denn der Friedhof ist geschlossen. Man weiß ja nicht, ob sich der Krater nicht vielleicht noch vergrößert. Das letzte Grab am Rande des Kraters ist nicht irgendein, das Grab von Fritz Manopke, dem Helden von Weißensee. Feuerwehrhauptmann Manopke hatte vor einigen Jahren 10 Kinder einer brennenden Flüchtlingsunterkunft gerettet. Er lehnte es ab, da verehrt zu werden. Schließlich hätte er nur streng nach Vorschriftenlehrbuch gehandelt. Tatsächlich hatte er es nie verwinden, dass er 2 Kinder nicht mehr retten konnte. Er konnte seinen Beruf, der ihm alles bedeutet hatte, nicht mehr ausüben und nahm sich in einigen Jahren das Leben. Halb Weißensee steht jetzt an der Hofsmauer. Ganz vorn Elfriede Manopke, die Witwe. Es zerreißt sie förmlich. Sie will zum Grab ihres Mannes. Sie will zu Fritz. Aber sie ist auch die Frau eines Feuerwehrhauptmannes. Sie weiß, dass auch sie in den Abgrund gezogen würde, wenn sie jetzt über die Friedhofsmauer kletterte, um den Grabstein ihres zu umklammern. Ein alter Mann drischt seinem Gehstock auf unseren Fotografen ein. Den Film, rücken Sie den Film heraus, wird's bald. Unser Fotograf ist völlig perplex. Der alte Mann könnte sein Groß sein. Unter fortgesetzten Hieben händigt er dem eine Speicherkarte aus. Willst du mich verarschen? Ich will den Film. Der Sohn des alten Mannes kommt angerannt. Papa, es gibt keine Filme mehr. Seit über 20 Jahren gibt es keine Filme mehr. Die Fotos sind da drauf. Der alte Mann guckt ungläubig auf die Speicherkarte und schüttelt minutenlang den Kopf. In einer Zeit, in der Friedhöfe vom Erdboden verschluckt wären, während nebenan ein Haus zum freiwilligen Sterben gebaut wird, da sind Fotos nicht mit Filmrollen, sondern auf winzigen Plastikplättchen. Ist übrigens auch die Zeit, aber das weiß der alte Mann nicht, in der Fotos bereits mit der Betätigung des Auslösers weitergemailt, in diesem Fall an unsere Redaktion. Ein Tiefbauingenieur wurde für eine erste Inaugenscheinnahme herbeigerufen. Unter dem Vorbehalt sorgfältiger Untersuchungen sehr schnell zu einer ersten Einschätzung. Unter dem Friedhof müsse sich Raum gebildet haben, beispielsweise durch abfließendes Grundwasser. Auf der Baustelle nebenan wird gerade ausgeschachtet. Wahrscheinlich ist, aus dem das Grundwasser des Baugrundstücks abgepumpt wird, nicht fachgerecht abgedichtet. Wenn es etwas Neues gibt, erfahrt ihr es zuerst echtzeit.mac.
Ja. Das ist eines der Hindernisse auf dem Weg zu Heaven's Gate. Also wir folgen sozusagen den Bau Wir verfolgen die natürlichen, in Anführungszeichen, wir verfolgen natürlich auch die ideologischen Hindernisse, also die ethisch-moralischen Diskussionen, ob das so geht. Komischerweise wird gern für das andere funktioniert, also die Hamsterfreunde, es gibt irgendeine geschützte, gefährdete Hamsterkolonie, die machen natürlich dann auf der moralischen Ebene weiter. Dann geht es dann nicht mehr um Hamster, dann geht es dann auch schon wieder ums Sterben. Also dass irgendwie das alles verknüpft ist. Kriegen wir noch? Wir haben noch 5 Minuten.
Also ich würde gerne noch sagen, bis man mich von der Bühne holt, mache ich das jetzt.
Okay.
Kann ich mich auch raus... Aber ich habe ja gesagt, das, so heitere Momente, oder es wirkt ein bisschen heiter, ist ja eine Satire, aber es ist mehr als das. Sterben soll ja auch irgendwie tröstlich sein, aber es ist nur lustig. So. Eingenässt. Habe mich eingenässt. So liege ich hier seit Stunden in der Küche und warte auf Olga. Ich bin selbst schuld. Nach Biancas Lied wollte ich unbedingt mal wieder allein sein, hatte allen versprochen, Krankheiten zu machen, bin trotzdem kurz aufgestanden und dabei stürzt. Selbst schuld. Eins steht fest, wenn mich findet und mir hilft, dann verdurste ich hier unten, in Sichtweite, Schrank und Wasserhahn. Das war nicht der Plan. Plan war, dass ich in einem solchen Zustand gar nicht mehr erlebe. Da habe ich das Heaven's Gate bauen lassen. Aber wenn Olga nicht bald kommt, der Erfinder des selbstbestimmten Ablebens, des gestalteten Hinscheiden würde, als Höhepunkt des Lebens im eigenen Und selbst wenn Olga mich gleich erlöst, wird mein Fall fortschreiten. Bianca hat so friedlich Augen, das bestärkt mich sehr. Bianca war die Erste, die tatsächlich abgelebt im Heaven's Gate. Aber nicht jeder gönnt uns diesen Frieden. Ein Video von einem total ausrastenden Pferd wurde in den letzten Wochen sozusagen als Kommentar des Mobs zu Heaven's Gate einen Viewer auf Witspace. Das Pferd sollte eigentlich eine ganz sanfte Einschläferung, wie damals bei Daydream, das Pferd seiner Tochter. Aber hier wurden die Euthanasiamente wohl falsch dosiert. Das Pferd bäumt sich auf und galoppiert den Raum. Es muss jetzt mit einem Bolzenschuss getötet werden, aber es dauert Ewigkeit, bis der Bolzenschussapparat in Position gebracht wird. In Kommentaren zu diesem Video wird auf vergleichbare Hinrichtungen in den USA verwiesen. Zu allem Unglück berichten angebliche Zeugen in Medien, bei unseren Konkurrenten, also auch so ein Nachmacher vom Heaven's Gate in Spanien, hätte es auch artige Horrorunfälle gegeben. Außer alle Fälle erscheinen außerdem in unzähligen Groups Posting.
Okay, vielen Dank bis hierhin. Heaven's Gate, das Buch, Buchheim, genau, ist im Kulturbuch Verlag erschienen. Finden Sie gleich um die Ecke, 5G110. Dort finden Sie auch noch jede Art Material zum Projekt Heaven's Gate. Wunderschöne Flyer, schöne Aufkleber, sozusagen das Gate rundum sorglos. Paket. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, und haben Sie noch eine schöne Messe. Tschüss.
So. Wo gehen wir hin? Hier, ja?
Ja.
Das ist gut zu wissen.
Gut.
Jetzt ist offen. Ja? Okay. Meine Damen und Herren, haben auch Angst, unsterblich zu sein? Dann sind Sie hier genau richtig. Denn wir präsentieren hier das gleichnamige Buch aus dem Info 3 mit neuen Glossen und Satiren von Johannes Denger. Der war neben mir hier.
Willkommen.
Johannes okay. Denger. Es gibt ja nicht nur sehr witzige Texte in dem Buch, den wir gleich ein paar Proben hören werden, sondern es gibt auch sehr schöne Cartoons, lustige Cartoons. Und die sind mit ihrer Tochter zusammen entstanden, der ältesten Tochter Anna Denger.
Genau.
Ist das mit der eigenen Tochter zusammenzuarbeiten?
Das ist sehr schön.
Sehr schön, ja.
Ja, meine Tochter ist jetzt 34 und es bleibt ja immer zwischen Vater doch so ein bisschen ein Gefälle, obwohl wir uns sehr nahe sind. Aber Zusammenarbeit war es voll auf Augenhöhe und hat sehr viel Spaß gemacht.
Sie kommen aus der Schweiz?
Das hört man, ja.
Ja, ganz hört man das noch. Sie leben ja schon lange in Deutschland.
Ja.
Sie sind aber kein...
Nein, das ist interessant. Ich bin vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen. Am Anfang haben die Leute wirklich noch gesagt, sagen Sie mal, wie kommen Sie eigentlich dazu, aus der Deutschland zu kommen? Und da habe ich mir dann ein Verslein überlegt und das geht, wenn man nicht aus dem Paradies vertrieben wird, muss man es freiwillig verlassen.
Lange haben Sie als Heilpädagoge gearbeitet. Sie haben sogar Waldorfschule gegründet und waren da auch Lehrer drin. Also das war gar nicht nur witzig. Können Sie ein bisschen über diese Arbeit erzählen?
Oh, ist für das Lehrersein und vor allem auch für das Heilpädagoge-Sein Humor sehr wichtig. Und zwar jetzt nicht, um es zu instrumentalisieren, sondern weil Menschen...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.